Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Pflege betrifft uns alle, früher oder später. Und trotzdem sprechen wir oft erst darüber, wenn wir selbst betroffen sind. Mein heutiger Gast beschäftigt sich jeden Tag mit genau diesem Thema. Mit Menschen, die Unterstützung brauchen, mit Angehörigen, die an ihre Grenzen kommen und mit Pflegekräften, die unser Gesundheitssystem tragen. Katrin Staffler ist Bevollmächtigte der Bundesregierung für Pflege. Die Biochemikerin und Bundestagsabgeordnete setzt sich für die Zukunft der Pflege ein, in einer Zeit, in der die Herausforderungen größer werden, mehr pflegebedürftige Menschen, Fachkräftemangel, steigende Kosten und die Frage, wie wir als Gesellschaft würdevoll miteinander umgehen wollen. Heute sprechen wir in der 100. Podcast-Folge von Schüchtern bis Nüchtern über Pflege zwischen politischer Verantwortung und menschlicher Realität, über die Zukunft unseres Gesundheitssystems und darüber, warum dieses Thema weit mehr mit uns selbst zu tun hat, als viele glauben. Herzlich willkommen, Katrin Staffler.
Einen schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Ja, liebe Frau Staffler, Sie sind mein Jubiläumsgast und das ist ja auch ein wichtiges Thema. Daher habe ich mir die 100. Folge für Sie aufgehoben. Und was mich natürlich gleich, ja, das freut mich, dass Sie bei mir zu Gast sind. Das ist ja, Sie geben ja viele Interviews, aber Sie sind nicht ganz so oft in Podcasts, glaube ich. Deswegen ist es umso schöner, dass Sie mal bei mir vorbeischauen. Und liebe Frau Staffler, wenn Politiker und Pflegekräfte einmal für eine Woche die Rolle tauschen würden, was glauben Sie, was würde da passieren?
Ich glaube, solche Dinge führen ja immer vor allem zu einem, nämlich zu mehr gegenseitigem Verständnis. Und ich glaube, das ist es genau, was wir eigentlich auch bräuchten in der Pflege. Auf der einen Seite das Verständnis dafür, dass wir in der Politik natürlich auch vor gewissen Herausforderungen stehen und gewissen Dingen einfach auch folgen müssen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, wirklich so einen echten, tiefen Einblick zu bekommen als Politiker, was Pflege eigentlich bedeutet, was für ein auf der einen Seite wirklich herausfordernder Beruf das ist und gleichzeitig aber auch ein wunderschöner Beruf, der aber auch mit vielen fachlichen Themen auch besetzt sind, wo es wirklich darum geht, hochqualitativ auch die Arbeit zu machen. Ich glaube, das würde sehr viel dazu beitragen, dass im gegenseitigen Verständnis dann auch die Diskussionen vielleicht dann in der Zukunft ein bisschen besser laufen würden. Zumindest wäre das mein Wunsch.
Ja, über Ihre Wünsche, das sprechen wir auch gleich noch. Ich habe mir bei der Vorbereitung der heutigen Folge mal so mögliche Antworten parat gelegt. Da gibt es diese diplomatische Antwort, dass wahrscheinlich viele Politiker nach einer Woche Pflege deutlich weniger über Bürokratie sprechen würden und deutlich mehr darüber, wie man Zeit für Menschen schafft. Da gibt es die humorvolle Antwort. Nach 3 Tagen würden die Politiker fragen, wo die Pause bleibt. Und es gibt die ehrliche Antwort, dass die Politiker vermutlich schon sehr schnell ziemlich erschöpft wären. Ja. Passt da irgendeine Antwort zu Ihrem Gefühl oder zu Ihrer Erfahrung?
Ich glaube, die haben alle drei was sehr Wahres. Also ich glaube, dass die Pflege ein sehr herausfordernder Job ist, der wirklich auch auf eine ganz andere Weise nochmal auch Ressourcen braucht. Das ist also es ist ja fast schon eine Binsenweisheit. Ich glaube, das mal live zu erleben, jetzt ist der Politikerjob ja hauptsächlich davon geprägt, irgendwo, ich sag's jetzt mal platt, rumzusitzen und zu diskutieren. In der Pflege sitzt man in der Regel sehr, sehr wenig und ist sehr viel mehr wirklich den ganzen Tag auf den Beinen und auch wirklich mit schweren körperlichen Arbeit und Themen beschäftigt. Also da glaube ich, das hat durchaus einen Punkt. Auf der anderen Seite glaube ich, also es ist alles so ein bisschen, es hat alles seinen Punkt, es ist alles richtig. Am Ende des Tages ist es, glaube ich, auch so eine Mischung aus all dem.
Ja, ich glaube, vermutlich würden beide Seiten sehr schnell feststellen, dass sie eigentlich dasselbe wollen, nämlich Menschen helfen, nur die Werkzeuge dafür sind eben auch unterschiedlich.
Genau so ist es, genau so ist es. Und da, wo das Menschen helfen bei uns in der Politik häufig sehr theoretisch ist, ist es halt in der Pflege sehr, sehr praktisch. Und da wird einem sehr präsent, wie schwierig es dann einfach in der Umsetzung häufig ist.
Ja. Ja, wir sprechen ja heute über eines der größten gesellschaftlichen Themen der kommenden Jahrzehnte, darf man durchaus sagen, und gleichzeitig ja auch über eines, über das viele Menschen erst sprechen, wenn sie selbst betroffen sind. Wann hatten Sie denn selbst das letzte Mal das Gefühl, jetzt müsste eigentlich jeder Entscheidungsträger, politischer Entscheidungsträger in Deutschland mal einen Frühdienst auf einer Station mitmachen?
Oh, das Gefühl habe ich eigentlich fast täglich, wenn man so die ein oder andere Wortmeldung in der aktuellen Debatte hört. Man wundert sich manchmal schon so ein bisschen, wenn man so die Debatte verfolgt und dann die Vorschläge, die dann da auch in die politische Debatte eingebracht werden. Aber darüber hinaus ist es halt dann eben schon auch so, dass Pflege halt eben nicht nur die professionelle Pflege ist. Die allermeisten Pflegebedürftigen in Deutschland werden ja sogar eben nicht in der Einrichtung gepflegt, sondern zu Hause von den Angehörigen. Und das, all das ist ja das, was Pflege am Ende ausmacht. Es ist halt nicht die Pflege, sondern es ist extrem vielfältig. Und deswegen muss man das alles irgendwie auch im Blick haben und alles irgendwie auch in der politischen Debatte halt auch abbilden. Es macht es nicht einfacher. Macht es nicht einfacher am Ende.
Ja, was ist schon einfach in der Politik noch? Also das ist ein wichtiges Thema und in Deutschland leben aktuell rund 5,7 Millionen pflegebedürftige Menschen. Sie dürfen mich da gerne korrigieren, falls ich falsch informiert bin. Die Tendenz ist ja auch stark steigend. Sie haben das auch schon erwähnt, dass der Großteil der Pflege eben nicht in der Einrichtung stattfindet, sondern zu Hause. Sie kommen gebürtig aus Dachau in Oberbayern. Das ist eine Region, in der ja die Tradition, die Familie, der Zusammenhalt oft eine besonders große Rolle spielen auf dem Land. Da erleben Menschen Pflege häufig ja noch sehr unmittelbar, wenn die Großmutter vielleicht im Nachbarhaus nebenan wohnt oder die Nachbarn sich gegenseitig auch mal helfen. Und man kennt vor allem die Nachbarn auch. Und man kennt die Menschen im Pflegeheim oft persönlich. In Großstädten wie in Berlin oder in dieser Berliner Politik, da wirken diese Themen manchmal für viele abstrakt. Da glauben Sie, dass solche ländlichen Strukturen den Blick auf die Pflege, auf Verantwortung, auf Fürsorge anders prägen als das Leben in einer Metropole?
Ich glaube schon, dass es unterschiedliche Blickwinkel produziert, weil natürlich das Leben auf dem Land, da bin ich aufgewachsen, da lebe ich auch heute noch, wenn ich nicht in Berlin bin, schon, also wenn ich bei uns im Dorf unterwegs bin und spazieren gehe beispielsweise, viel zu oft fehlt mir die Zeit, aber wenn ich es dann mal tue, dann hat man schon natürlich sehr genau auch im Blick, man kennt die Leute, die um einen rum wohnen, man weiß, da ist jetzt gerade jemand zum Beispiel ins Krankenhaus gekommen, dem geht es nicht gut, da ist gerade eine Pflegekraft irgendwie auch mit eingezogen oder so, also man ist sehr viel näher dran und es ist sehr viel präsenter und weniger abstrakt. Nichtsdestotrotz haben beide Regionen, egal ob ländlich oder städtisch geprägt, die ihre eigenen Herausforderungen, wenn es um die Frage nach Pflege geht. Also in den Großstädten zum Beispiel ist es dann häufigstens dann eher so Themen wie, dass manche Hochhäuser beispielsweise gar nicht mehr angefahren werden von ambulanten Pflegediensten, weil die da einfach keinen Parkplatz finden können und mehr auf der Parkplatzsuche unterwegs werden oder länger, als dass sie dann tatsächlich die Arbeit am Pflegebedürftigen machen können. Das sind alles Schwierigkeiten, Herausforderungen, aber es hat alles auch die Lebensrealität, die wir in den politischen Entscheidungen abbilden müssen.
Ja, in einem Dorf weiß oft jeder, wer gerade Pflege braucht, wer sich um die Eltern kümmert, wo die Nachbarn einspringen müssen, wer mit wem was hat. Das ist eben so ein Vorteil und Nachteil einer kleinen Ortschaft oder einer kleinen Stadt. Aber in Berlin begegnet man Pflege häufig eher als politisches Thema und weniger als persönliche Alltagserfahrung.
Ja, absolut. Und das ist ja auch, also am Dorf ist es ja auch noch viel verbreiteter, dass man, kenne ich tatsächlich bei mir aus der Nachbarschaft, eine ältere alleinstehende Dame, die selber nicht Auto fährt, da wenn man einkaufen geht, dann fragt man halt mal vorher, ob man was mitbringen soll. Das sind, glaube ich, so Strukturen, die es jetzt in städtisch geprägteren Regionen vielleicht eher seltener gibt. Dafür gibt es da andere Strukturen, die geschaffen werden, wo man versucht, sowas dann eben auch aufzubauen. Aber all das gehört halt irgendwie auch zum Leben dazu und alles muss ja in der politischen Debatte dann auch stattfinden.
Ja. Ja, liebe Frau Staffler, zu Ihrem Leben gehört ja auch der Besuch des Ignaz-Taschner-Gymnasiums in Dachau. Sie haben dann Ihr Abitur gemacht und ein Studium der Biochemie an der Technischen Universität in München abgeschlossen. In der Wissenschaft sucht man ja oft nach eindeutigen Antworten. Man sagt der Politik aber eher nach, dass es da eher selten schwarz oder weiß gibt. Das ist ganz, nicht ganz ernst gemeint. Ja?
Macht es eine Naturwissenschaftlerin nicht einfacher, kann ich Ihnen sagen. Weil wir Naturwissenschaftler natürlich gern so Ja-Nein-Antworten haben. Das mögen wir lieber als so diese Grauschattierungen im Denken, aber es hilft ja nichts.
Ja, deswegen wäre meine Frage auch gewesen, ob dieser Wechsel für Sie schwieriger als das Studium der Biochemie war. In die Politik.
Da habe ich tatsächlich überhaupt noch gar nicht drüber nachgedacht, was schwierig. Ich glaube, es ist alles so seine eigene Herausforderung. Also, das Biochemiestudium war durchaus eine Herausforderung, die man nicht verklären sollte. der Wechsel in die Politik. Na, ich glaube, das ist mir tatsächlich eher auch leicht gefallen, weil ich einfach auch dafür brenne, irgendwie Dinge zu verbessern und für die Menschen da irgendwie was vorwärts zu bringen. Aber am Ende des Tages, naja, es hat halt alles so seine Höhen und Tiefen.
Ja, ich frage das auch, da die Wissenschaft, also wenn man in der Wissenschaft mal tätig war, das bedeutet ja oft analytisches Denken, das Arbeiten mit Fakten, nicht mit Fake News, also Fähigkeiten, die auch in der Politik wichtig sind.
Ich wollte gerade sagen, das hilft in der Politik total und ich würde mir an vielen Stellen wünschen, dass wir dieses analytische und faktenbasierte Denken in der Politik stärker machen, als wir das heute tun, weil am Ende des Tages ist es doch so, bei allen Debatten und Diskussionen, die wir führen, ist so eine gewisse Faktenbasiertheit schon hilfreich. Und wenn da weniger so Gefühl und mehr Daten, Fakten irgendwie eine Rolle spielen würden, dann glaube ich, wären wir in vielen Debatten schon einen großen Schritt weiter.
Ja, das stimmt. Das ist richtig. Und wir waren ja sogar mal Berufskollegen. Sie war nämlich bis zu ihrem Einzug in den 19. Deutschen Bundestag auch als Pressesprecherin in München tätig. Also sie kennt sich natürlich auch sehr gut mit Kommunikation aus und mit dem, was sich in den letzten Jahren in diesem Bereich geändert hat. Gab es in Ihrem Leben einen Schlüsselmoment, in dem Sie gemerkt haben, ich möchte nicht nur zuschauen, wie Entscheidungen getroffen werden, politische Entscheidungen, ich möchte selbst wirklich auch Verantwortung übernehmen und Dinge verändern. Sie hätten ja auch in der Wissenschaft Karriere machen können.
Also Schlüsselmoment würde ich nicht sagen, aber ich erinnere mich schon zurück an viele Diskussionen, die wir bei uns zu Hause in der Familie am Küchentisch geführt haben, wo wir zusammengesessen sind, denn bei uns lief in der Küche immer der Radio. Und wenn dann Nachrichten kamen und ich wieder angefangen habe, politische Entscheidungen zu kommentieren im Sinne von, was machen die denn da wieder? Das ist doch völliger Quatsch, müsste man so und so, wäre doch viel besser und so. Ja. Kann ich mich häufig daran erinnern, dass es meine Mama war, die zu mir immer gesagt hat, Mai, wenn du meinst, dass das besser weißt, dann musst halt selber aktiv werden und selber in die Politik gehen. Und ich kann mich erinnern, dass irgendwann so der Punkt war, wo ich mir gedacht habe, eigentlich hat's recht. Und das war dann so ein bisschen der Anfang, der Einstieg, dass ich dann tatsächlich auch selber aktiv geworden bin. Und ich bin da heute auch eigentlich sehr froh drum, weil ich schon das Gefühl habe, dass so dieses nicht an der Seitenlinie sitzen und kommentieren, sondern selber aktiv zu sein, das ist, was mir besser liegt.
Ja, das merkt man auch. Und wenn Sie heute das Wort Pflege hören, denken Sie da zuerst an politische Reform oder eher an gesellschaftliche Verantwortung oder vielleicht auch ganz konkret an die Menschen, die jeden Tag gepflegt werden und pflegen?
Also durch die Tatsache, dass ich selber auch im engsten Familienkreis jemanden habe, der pflegebedürftig ist, ist das natürlich für mich auch nicht nur ein politisches Thema, sondern das ist schon ein sehr, sehr persönliches Thema auch. Ein Thema, das nicht nur mich, sondern meine ganze Familie natürlich auch ständig umtreibt und wo man sich natürlich auch im Privaten seine Gedanken macht. Jetzt durch die Verantwortung in dem Job, also als Pflegebevollmächtigte, schaut man dann natürlich auch nochmal mit anderen Augen drauf. Und natürlich ist es für mich jetzt mittlerweile auch ganz vorne auch ein politisches Thema. Aber ich sehe schon auch, dass die politischen Rahmenbedingungen, die wir schaffen, sind das eine. Am Ende des Tages ist aber Pflege, Politik und die Entscheidungen, die wir treffen, sehr viel mehr, weil es natürlich sehr, sehr eindeutig auch das Leben von Pflegebedürftigen und pflegenden Angehörigen auch beeinflusst und damit auch natürlich einen sehr großen Einfluss auf ja, die Familien und so weiter vor Ort auch haben. Und deswegen man muss immer aufpassen, man darf Politik nicht zu sehr aus einer persönlichen Betroffenheit rausmachen, weil natürlich die Erfahrungen, die wir in unserer Familie machen, nicht eins zu eins immer auf alle anderen, die es betrifft, auch übersetzbar ist. Aber so ein bisschen den Blick drauf zu haben und zu wissen, was es bedeutet, auch in so einer Situation zu sein, glaube ich, schadet nicht, wenn man tatsächlich dann an die politischen Entscheidungen drangeht.
Definitiv nicht. Also ich habe meinen Zivildienst in einer Pflegeeinrichtung absolvieren dürfen. Da war ich 18, damals 10 Monate, und da wurden schon Wetten abgeschlossen nach der ersten Stunde, wann ich das, wie lange ich es dort aushalte, so nach dem Motto, der junge André. Und ich habe das dann durchgezogen, wie viele andere auch. Und es war wirklich eine der schönsten, wichtigsten Erkenntnisse in meinem Leben, weil man dort Menschen ja nochmal ganz anders begegnen und kennenlernen durfte. Auch einen ganz anderen Umgang gefunden hat mit Gegenüber, die wirklich ihr Leben im wahrsten Sinne gelebt haben, die diese Erfahrung mitgebracht haben, die dann irgendwann auch losgelassen haben. Und ich glaube, die Pflege ist immer zuerst menschlich. Hinter so einer politischen Debatte stehen ja auch konkrete Schicksale, pflegebedürftige Angehörige, Pflegekräfte, Sie haben das schon erwähnt. Warum fällt uns denn die Pflege Ihrer Meinung nach gesellschaftlich so schwer? Also warum sprechen wir so ungern über dieses Thema Pflege?
Weil es an sich ja auch kein wirklich schönes Thema ist. Niemand will sich so richtig vorstellen, was ist denn mal im Falle des Falles. Also man ist krank, man wird älter. Das Älterwerden ist ja sowieso so ein Thema, das in unserer Gesellschaft mittlerweile ja am liebsten komplett wegdiskutiert werden würde. Dann wird man auch noch krank. Dann ist man nicht mehr selber in der Lage, bestimmte Dinge auch zu tun. Das sind alles keine schönen Themen, und am Ende endet das Ganze dann ja auch im Sterben. Das ist ja auch was. Sterben, Tod ist ja auch was komplett tabuisiert ist eigentlich mittlerweile in unserer Gesellschaft. Und deswegen redet man am liebsten gar nicht drüber. Und ich finde, das ist genau der falsche Ansatz, weil eigentlich müssten wir sehr viel mehr auch gerade in den Familien auch über das Thema Pflege sprechen, zu einem Zeitpunkt, wo es noch nicht so weit ist, dass man möglicherweise dann die richtigen Weichen auch stellen kann. Statt deswegen schweigen wir das Thema tot und stehen dann irgendwann vor der Situation im schlimmsten Falle, jetzt ist jemand pflegebedürftig, aber man weiß gar nicht, wie sollen wir es denn jetzt machen? Was haben wir denn für Möglichkeiten? Was gibt's? Was will möglicherweise der dann Pflegebedürftige eigentlich, weil man nie drüber gesprochen hat? Und das ist aus meiner Sicht eigentlich genau der falsche Ansatz. Wir müssten das Thema viel mehr in die öffentliche Debatte holen und viel mehr auch drüber sprechen. Was bedeutet es denn, pflegebedürftig zu sein? Was für Möglichkeiten gibt's? Was will jeder für sich individuell? Das ist auch eine total individuelle Entscheidung. Also wenn man 10 Leute auf der Straße fragt, wie wirst du mal gepflegt werden, wenn du gepflegt werden musst, hat man 10 unterschiedliche Antworten. Und das finde ich immer so schade, dass das nicht stattfindet.
Also deswegen gibt es auch so Podcast-Formate wie meines, Schüchtern bis Nüchtern. Ja. Die Menschen, die zu mir kommen, die haben immer auch eine Bühne. Ich hatte vor einigen Tagen, da kann ich Sie ein bisschen beruhigen, was das Alter angeht.
Darf ich kurz unterbrechen?
Na klar.
Weil ich das, also das möchte ich an der Stelle einfach mal, ich finde das total großartig, wenn jemand eben dieses Thema aus dieser Ecke rausholt und man es einfach aktiv auch zum Thema einer Debatte macht, weil ich glaube, je mehr wir drüber sprechen, umso besser und umso mehr Menschen beschäftigen sich dann auch damit, und dann ist uns allen geholfen. Sorry, wenn ich da jetzt so insistiere, aber das ist mir wichtig, das zu sagen. Ich finde das großartig.
Vielen Dank. Ja, das dürfen Sie natürlich jederzeit. Dazu sind Sie ja auch da, dass Sie mit mir in den Dialog gehen. Liebe Frau Staffler, ich muss ganz kurz auch mal auf die gesetzliche Pflegeversicherung zu sprechen kommen, denn die schreibt ja für 2026 erneut hohe Defizite. Die Pflegekassen rechnen für dieses Jahr mit einem Minus von, ich glaube, rund 1 Milliarde Euro. Strukturell ist die Finanzierungslücke sogar deutlich größer. Und viele Experten sagen inzwischen auch, dass wir nicht mehr über die Zukunft der Pflege diskutieren, sondern über ihre Finanzierbarkeit. Das ist ja auch ein emotionales Thema. Ist die Pflegeversicherung in ihrer heutigen Form Ihrer Meinung nach überhaupt noch zukunftsfähig?
Also ich glaube, die Aufgabe ist eher, dass wir sie zukunftsfähig machen. Wenn wir jetzt so weitermachen würden, wie es aktuell der Stand ist, dann haben wir tatsächlich eine Finanzierungslücke, die dermaßen groß ist, dass wir auf kürzeste Zeit das Ganze nicht mehr stemmen können. Man muss sich das vorstellen, also wir haben in der Pflegekasse ein jährliches Volumen von Leistungen, die ausgezahlt werden, in etwa in der Höhe von 70 Milliarden. Und allein für die nächsten beiden Jahre, also 27, 28, haben wir ein prognostiziertes Defizit von 20 Milliarden. So, und also allein diese zwei Zahlen zeigen ja schon, dass wir da in wirklich riesengroße strukturelle Probleme laufen und dass deswegen einfach dringend schnell die Pflegeversicherung wieder auf solide Füße gestellt werden muss, dass das kein einfaches Unterfangen ist. Ich glaube, das kann man sich allein schon vorstellen, wenn man die Zahlen hört. Und gleichzeitig ist es aber enorm wichtig, weil wir nicht so weitermachen können. Weil wir wollen ja nicht, dass die Pflegekassen einfach pleite gehen, dann kriegt nämlich niemand mehr eine Leistung. Und deswegen sind wir da auch so dran, jetzt so schnell wie möglich da diese Reformen auch umzusetzen. Aber die Schwierigkeit ist halt auch immer dabei, die Pflegebedürftigen so im Blick zu haben, dass die eben nicht durch große Einbußen dann in schwerwiegende Probleme kommen. Und das ist, es klingt immer so ein bisschen wie die Quadratur des Kreises und an manchen Stellen kommt es mir auch genauso vor. Aber nichtsdestotrotz ist genau das was die Aufgabe jetzt ist und was wir halt jetzt einfach umsetzen müssen.
Na, ich stelle mir das auch nicht einfach vor. Sie sprechen ja jeden Tag mit vielen ganz unterschiedlichen Menschen und da wird natürlich auch immer viel kritisiert. Wenn Ihr Gegenüber jetzt sagt zu Ihnen, ja, 20 Milliarden, das ist zwar viel Geld, aber es ist doch für alles irgendwie Geld da. Die Pflege, da muss doch irgendwie möglich sein, dass man auch dieses Defizit irgendwie auffüllen kann mit irgendeinem Geld, was links und rechts eigentlich nicht herumliegt. Was antworten Sie denn jemandem, der sagt, für alles ist Geld da, nur nicht für die Pflege?
Also das hat in der Vergangenheit auch tatsächlich immer gestimmt und viele der strukturellen Probleme, die uns jetzt heute auf die Füße fallen, sind ja nicht erst seit heute da, sondern die waren auch in der Vergangenheit immer schon da. Und wir haben dann in der Vergangenheit eben genau das gemacht. Wir haben sozusagen mit Geld einfach versucht, die Probleme zu kitten, ja, oder zuzupflastern. Und jetzt sind wir halt leider mittlerweile in der Situation, dass das Geld halt einfach nicht mehr in der Form da ist. Und jetzt müssen wir halt eben an diese strukturellen Themen dran, an die man vielleicht vor einigen Jahren schon mal hätte drangehen müssen, was aber halt leider einfach nicht passiert ist. Und deswegen ist, glaube ich, der Weg, jetzt wieder einfach Geld in die Hand zu nehmen und die strukturellen Probleme zuzukleistern, nicht der richtige Weg, sondern wir müssen uns jetzt endlich mal wirklich an diese strukturellen Fragen dran machen. Das ist ja am Ende des Tages auch nicht nur eine Finanzierungsfrage, sondern auch eine Frage, wie wir sozusagen die Versorgung so gestalten, dass wirklich sie bestmöglich auch den Pflegebedürftigen und den pflegenden Angehörigen zugutekommen. Also es wäre zu kurz gesprungen, wenn wir sozusagen nur die Finanzierungsfrage ansprechen. Wir müssen darüber hinausgehen. Wir müssen schauen, wie wir es so gestalten und aufstellen können, dass die Menschen bestmöglich versorgt werden bei allem. Und das ist sozusagen jetzt der Versuch, den wir gerade auch machen.
Ja, da bin ich auch komplett bei Ihnen. Es geht ja nicht nur ums Geld. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf die Pflege gerade eingehen. Wer pflegebedürftig wird, der erhält nach einer Begutachtung einen Pflegegrad von 1 bis 5. Je höher der Pflegegrad, desto mehr Unterstützung gibt es von der Pflegeversicherung. Und die Pflege kann dann, das haben wir schon erwähnt, zu Hause erfolgen durch einen Pflegedienst oder zum Beispiel in einem Pflegeheim. Das System wurde ja vor, ich glaube, knapp 10 Jahren, 2017, umgestellt. Liebe Frau Staffler, was sagt denn ein Pflegegrad heute eigentlich wirklich über das Leben eines Menschen aus?
Also zunächst mal sollte der Pflegegrad nicht der entscheidende Gradmesser darüber sein, ob das Leben eines Pflegebedürftigen gut ist oder nicht, sondern entscheidend ist ja eigentlich, das ist genau das, was ich gerade versucht habe auch zu erklären, wie die Versorgung ist. So, und dass der Pflegegrad im Prinzip dann eine Einsortierung ist, auch wie also welche Leistungen man auch in Anspruch nehmen kann, in welcher Höhe, ist sozusagen das eine. Aber wir müssen praktisch innerhalb dieser Pflegegrade dann schon auch aus meiner Sicht Strukturen schaffen, die individuell es ermöglichen, dass jeder Pflegebedürftige bzw. die pflegenden Angehörigen ein Pflegesetting schaffen, das eben bestmögliches Leben auch ermöglichen. Und heute haben wir diese Strukturen in der Form nicht. Deswegen, also der Pflegegrad ist in meiner Sicht das eine. Das andere ist, und heute ist es aber genau so, der Pflegegrad wird dann übersetzt in Leistungen. Und zwar sehr kleinteilig. Also da kann man dann, je nachdem, was man für einen Pflegegrad hat, dann kann man zum Beispiel die Pflegehilfsmittelbox beantragen, dann kann man irgendwie Tagespflege beantragen, dann kann man, unglaublich kleinteilig. Es gibt so viele Einzelleistungen, die dann einzeln beantragt werden müssen, die dann entsprechend begutachtet werden oder genehmigt werden müssen. Ein unfassbarer bürokratischer Aufwand, den zu Recht im Übrigen auch die Pflegebedürftigen anmahnen, dass wir da mal ein bisschen von der Bürokratie runterkommen. Wir wollen da künftig einen ganz anderen Weg gehen. Es wird Budgets geben und zwar nicht mehr kleinteilige Einzelthemen, sondern es wird im Wesentlichen zwei Budgets geben. Und innerhalb dieser Budgets kann dann jeder für sich selber entscheiden, was er mit dem Geld tatsächlich machen will und ganz individuell sich ein Setting daraus zusammenbauen. Und ich glaube, dass wenn wir den Weg gehen, dann kommen wir ja auch eher den Bedürfnissen der Pflegebedürftigen entgegen, weil die dann selber, ich glaube, die wissen auch selber viel besser, was für sie der richtige Weg ist. Und da sind doch wir nicht aus Politik diejenigen, die dann sagen, ja, ihr dürft aber nur das und dieses und jenes und das dürft ihr nicht und so. Das ist überholt. Das ist,
Ja, da haben Sie schon einen wichtigen Punkt angesprochen, denn Sie haben ja auch gleich eine Lösung mitgeliefert. Ich glaube, wir sind alle in Deutschland, zumindest ist meine Wahrnehmung, sehr problemorientiert unterwegs. Also wir meckern gerne, wir erzählen, was nicht funktioniert, aber die Lösungen, die werden selten dann mitkommuniziert. Da schließt sich auch meine nächste Frage an, liebe Frau Staffler. Stellen wir uns mal vor, Sie hätten heute einen Zauberstab und könnten im Deutschen Bundestag drei Dinge im deutschen Pflegesystem sofort ändern, ganz ohne Koalitionsverhandlungen, Haushaltsdebatten oder Bürokratie. Was würden Sie als allererstes anpacken?
Also das allererste wäre, dass wir ein bisschen den Fokus einfach schwenken. In der öffentlichen Debatte, und das gilt für die politische Debatte gleichermaßen, haben wir häufig den Fokus auf die stationäre Pflege. Also sprich da, wo wir in Pflegeheimen unterwegs sind und wo Menschen wirklich dann voll untergebracht sind in dem Pflegeheim. Gleichzeitig muss man wissen, in Deutschland sind 86% der Pflegebedürftigen zu Hause. Ja. In der Häuslichkeit werden sie gepflegt von pflegenden Angehörigen, von Pflegediensten, was auch immer. Aber in der politischen Debatte spielen die irgendwie gar nicht die große Rolle, weil wir den Fokus auf einen anderen Bereich gesetzt haben. Und ich glaube, wenn wir sehr viel stärker uns Gedanken machen über die Pflege in der Häuslichkeit und eben weniger den Fokus auf die Pflege in den Einrichtungen setzen, dann glaube ich, wäre schon mal viel gewonnen, weil wir einen ganz anderen Blick dafür bekommen, was brauchen denn eigentlich die Pflegebedürftigen.
Ja, und den Blick sollten wir auch werben auf Deutschland insgesamt, denn unser Land wird glücklicherweise ja auch immer älter. Haben wir als Gesellschaft eigentlich schon verstanden, welche gewaltige Herausforderung bei der Pflege auf uns zukommt? Oder verdrängen wir das Thema noch immer?
Also die Zahlen sind da sehr eindeutig und die kennen wir natürlich alle. Aber ich habe häufig das Gefühl, dass sozusagen die Augen davor verschlossen werden, was das dann tatsächlich auch mit sich bringt und was das eigentlich am Ende des Tages bedeutet. Im Übrigen, Sie haben sehr richtig gesagt, Deutschland wird immer älter. Es bedeutet aber nicht, dass das Älterwerden auch gleichzusetzen ist mit gesund älter werden. Deswegen also auch da nochmal den Blick darauf gelenkt, wenn wir wirklich diese demografische Welle, die da in der Pflege auf uns zukommt, gut abfedern wollen, dann gibt es aus meiner Sicht nur ein Rezept, das wirklich auch langfristig tragfähig sein wird, und das ist das Thema Prävention.
Ja.
Da reden wir auch viel zu wenig drüber.
Da haben Sie heute die Gelegenheit, mit mir darüber zu sprechen. Politik gilt ja als ein hartes Pflaster mit viel Druck, öffentlicher Kritik, langen Verhandlungen. Was hat Sie damals an diesem Betrieb am meisten überrascht, als Sie nach Berlin gekommen sind und selbst Teil davon wurden?
Das ist eine gute Frage tatsächlich. Also ich glaube, ich bin ja aus der Wirtschaft tatsächlich in die Politik gekommen, und so die Abläufe, wie hier miteinander gearbeitet wird, was das ist es schon allein so Themen wie, man kommt hier in so eine öffentliche Verwaltung, da gibt es viele Formulare, die ausgefüllt werden wollen, da gibt es viele auch so bürokratische Themen, die man einfach in einem privatwirtschaftlichen Unternehmen im Zweifel sehr viel schneller und schlanker handhabt, als wir das hier im Deutschen Bundestag machen. Also das hat mich am Anfang schon echt sehr überrascht, erstaunt und manchmal auch echt furchtbar genervt, wo man dann da so sitzt, die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sich denkt, ja Herrschaft, das könnte man doch alles auch viel einfacher machen. Aber ja, also man muss auch lernen, dann irgendwie in so einem Betrieb auch dann auch irgendwie klarzukommen und das dann einfach irgendwie anzunehmen und dann das Beste draus zu machen. Man sollte sich aber den kritischen Blick da drauf, sollte man sich durchaus behalten. Schadet nicht aus meiner Sicht.
Definitiv. Also diese Betriebsblindheit, die sollte man sich nicht aneignen, finde ich.
Ja, ja.
Sie fordern ja selbst eine stärkere Entlastung für pflegende Angehörige und mehr Angebote vor Ort. Was sagen Ihnen denn Angehörige oder Pflegekräfte hinter verschlossenen Türen, was öffentlich oft nicht ausgesprochen wird? Wir sind ja heute unter uns. Sie können ja mit mir offen reden.
Ja. Also das, was hinter verschlossenen Türen gesprochen ist, meistens gar nicht so viel unterschiedlich von dem, was tatsächlich auch in der Öffentlichkeit gefordert wird. Die Gewichtung und die Priorisierung ist manchmal so ein bisschen anders. Also da, wo wir teilweise dann in den öffentlichen Debatten auch bestimmte Dinge, die zum Beispiel von Gewerkschaften gefordert werden und so sehr viel stärker im Vordergrund haben, höre ich dann, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Pflegeeinrichtung unterwegs bin, von den Pflegekräften vor Ort, die sagen, naja, das ist schon ein Thema und natürlich ist das irgendwie, also ich mache jetzt mal ein Beispiel, das Thema Bezahlung. Wir haben lange und aus gutem Grund, glaube ich, in der Gesellschaft auch dafür gekämpft, dass Pflegekräfte besser bezahlt werden, zu Recht, weil die Bezahlung in der Pflege tatsächlich schlecht war. Das haben wir lange gemacht, man hat dafür gekämpft und das hat sich auch wirklich maßgeblich was verändert. Mittlerweile ist der Median für eine Pflegefachkraft, also wenn sie Vollzeit tätig ist, bei 4.300 Euro etwa im Monat. Das ist jetzt nicht mehr so schlecht, sondern da hat sich wirklich was im positiven Sinne getan. Und wenn man jetzt da fragt, dann hört man natürlich an den meisten Stellen trotzdem immer noch, ja, aber das ist immer noch nicht optimal und da muss immer noch was getan werden. Und die Pflege muss besser bezahlt werden, auch heute noch. Jetzt, wenn ich mit einer Pflegefachkraft spreche vor Ort, dann sagen die, ja, das stimmt schon. Also da darf natürlich die Uhr nicht zurückgedreht werden. Aber unterm Strich sind es eigentlich andere Themen, die für uns dann in der Priorisierung vielleicht sogar noch relevanter sind. Auch da ein Beispiel, Arbeitsbedingungen.
Ja.
Also wie werden die Arbeitsbedingungen vor Ort in den Einrichtungen gestaltet? Und da gibt es, glaube ich, schon an vielen Stellen noch Luft nach oben und kann man an vielen Stellschrauben auch drehen, was halt eben auch dann gemeinsam passieren muss.
Ja, also diese Baustellen gibt es definitiv. Das Gehalt, das Einstiegsgehalt haben Sie ja schon erwähnt. Da kommen ja oft auch noch Zuschläge für Nachtdienste, Wochenenddienste, Feiertagsdienste dazu. Mhm. Was müsste denn dennoch passieren, damit Eltern ihren Kindern mit Überzeugung sagen, Pflege, unabhängig vom Gehalt, Pflege wäre ein toller Beruf für dich in der Zukunft?
Mhm. Ich glaube, die Pflege hat tatsächlich so ein Imageproblem.
Ja.
Und das zeigt sich tatsächlich gerade bei jungen Menschen, die bei der Berufswahl den Wunsch nach für die Pflege äußern. Und dann kommt eben genau das von den Eltern, weil sie in meinen Augen häufig ein falsches Bild auch von der Pflege haben. Pflege hat viele Aufstiegsmöglichkeiten. Pflege ist ein hoch anerkannter Ausbildungsberuf, der auch mit viel Kompetenzen wo die Pflegekräfte viele Kompetenzen erlernen müssen und das hochkompetent auch in der Praxis umsetzen. Und gleichzeitig ist es ein Beruf, der sehr nah an den Menschen ist, wo sehr viel auch an Wertschätzung passiert, wo sehr viel an positiven, lebendigen Erlebnissen auch irgendwie mit einhergeht und so. Also es ist wirklich ein unglaublich schöner Beruf und das wird in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht so gesehen. Ich werbe immer sehr dafür, dass wir bräuchten eigentlich viel mehr Role Models, die Pflege auch positiv nach außen verkaufen. Ich finde es total großartig, dass es mittlerweile einen Haufen Influencer, also Pflege-Influencer gibt, die in den sozialen Netzwerken zeigen, wie toll dieser Beruf auch ist, wie vielfältig der Beruf ist und was da alles dahinter steckt. Und davon brauchen wir viel, viel mehr.
Die brauchen wir. Und was wir auch brauchen, ist Wertschätzung. Die haben Sie schon angesprochen. Während der Covid-19-Pandemie wurde für Pflegekräfte auf Balkonen geklatscht und auch andererorts. Jetzt sind wir 6 Jahre später unterwegs. Was ist denn von dieser Wertschätzung Ihrer Meinung nach tatsächlich geblieben? Ist diese Wertschätzung immer noch ausreichend vorhanden oder können wir da alle noch ein bisschen nachlegen?
Also ich glaube, in der Theorie ist die schon vorhanden, ne? Aber tatsächlich in der öffentlichen Debatte natürlich in den Hintergrund gerückt. Und das ist aus meiner Sicht schon ein Thema, das man wieder verbessern kann. Und ich bin froh um jede Debatte, die wir auch rund um die Pflege öffentlich führen, wo wirklich auch nochmal deutlich gemacht wird, wie wichtig die Pflege ist und wie viel Anstrengung wir dann reinstecken müssen, dass es der Pflege besser geht.
Liebe Frau Staffler, wir sprechen ja häufig auch über Digitalisierung in der Pflege, also auch über künstliche Intelligenz. Kann denn diese Technik wirklich entlasten oder macht sie vieles vielleicht auch erst komplizierter?
Es kommt immer auf die Technik drauf an. Also wenn es gute Technik ist, soll es optimalerweise schon besser werden. Und ich bin tatsächlich inhaltlich voll überzeugt davon, dass Digitalisierung, dass neue Technologien, dass KI in der Pflege dazu führen können, dass wir den eklatanten Fachkräftemangel, den wir ja haben, der ist ja heute schon da, dass wir das abmildern können. Wir werden dadurch, dass wir versuchen, irgendwie mehr Pflegekräfte zu bekommen, das Problem nicht in den Griff bekommen. Wir brauchen die Technik. Und damit meine ich ganz explizit, und das sage ich auch immer dazu, nicht, dass die Menschen dann, die Pflegebedürftigen, künftig von Robotern gepflegt werden. Das ist es explizit nicht, sondern wir brauchen die Maschinen und die Technik dafür, dass sie die Pflegekräfte entlasten, dass die Pflegekräfte mehr Zeit für den Menschen haben.
Liebe Frau Staffler, man sagt ja oft, der Umgang mit den Schwächsten zeige den wahren Charakter einer Gesellschaft. Was verrät denn unser Umgang mit Pflegebedürftigen und Pflegekräften über Deutschland?
Also ich glaube, dass wir nach wie vor auch in so einer finanziell wirklich schwierigen Situation nicht dazu übergehen zu sagen, okay, da muss man jetzt einfach Leistungen streichen, weil das könnte man ja theoretisch auch tun, dass man die Versorgung damit deutlich auch verschlechtert. Das zeigt, glaube ich, schon, dass wir ein sehr hohes Verständnis dafür haben, wie schwierig die Situation für Pflegebedürftige, für pflegende Angehörige tatsächlich in der Praxis ist und dass wir da praktisch an der Stelle nicht mit den Rotstift ansetzen wollen. Gleichzeitig muss man natürlich auch feststellen, dass unsere Gesellschaft so diese Themen rund um Pflege, um Tod, um Sterben natürlich gerne irgendwie so in den Hintergrund rücken würde und gar nicht so sehr beachten möchte. Das zeigt natürlich schon auch, dass wir da noch eine offene Flanke haben und dass wir da noch besser werden können. Und ich glaube, daran muss man gemeinsam arbeiten.
Das tun wir. Und daher, wir sind fast schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Frau Staffler, wie schaffen Sie es denn, bei so vielen schwierigen Themen optimistisch zu bleiben? Haben Sie irgendein außergewöhnliches Hobby, Schlammcatchen oder irgendetwas, was Sie so ein bisschen herunterholt?
Flammcatchen. So, eine nette Idee. Also tatsächlich bin ich, ich rede ja immer gerne und viel über Prävention. Und dazu gehört natürlich auch der Sport. Das versuche ich für mich selber auch entsprechend umzusetzen. Ich laufe viel, da kriege ich auch tatsächlich einen Kopf frei. Das ist schon so ein Thema. Und jenseits dessen weiß man ja aber auch mittlerweile, dass sowas wie gute Gesellschaft, Freunde, das Aufgehobensein in einem gesunden privaten Umfeld schon auch extrem wichtig ist, um ein langes und gesundes Leben zu leben. Deswegen gehöre ich schon auch zu den eher geselligen Typen und versuche da auch das irgendwie dafür Raum zu finden in dem stressigen Alltag manchmal. Also das gehört aus meiner Sicht schon auch dazu. Aber jenseits dessen, weil Sie gesagt haben, wie ich schaffe, den Optimismus nicht zu verlieren, das ist Gott sei Dank was, weil ich bin fast manchmal schon in die krankhafte Richtung zu gehen, weil der Optimismus, der geht mir eigentlich nicht verloren. Ich bin jemand, der immer glaubt, dass es am Ende dann schon irgendwie gut wird und dass man da irgendwie auch den richtigen Weg findet. Und das ist, glaube ich, auch die richtige Einstellung, weil sonst verzweifelt man ja in der Politik.
Naja, also wer in der CSU ist, aus Bayern kommt, der kann ja nur gesellig sein. Da haben Sie schon mal gute Voraussetzungen. Die letzte Frage, liebe Frau Staffler, für heute. Stellen Sie sich mal vor, wir sitzen in 10 Jahren wieder hier, vielleicht auch in 5. Sie sind ja jederzeit herzlich willkommen bei mir. Welche Entwicklung in der Pflege würden Sie sich denn wünschen, damit Sie sagen können nach ein paar Jahren, wir haben die Herausforderungen jetzt wirklich gemeistert?
Welche Entwicklung würde ich mir wünschen? Also ich glaube, die Entwicklung, die ich nicht nur mir, sondern allen Menschen in Deutschland auch wünschen würde, ist, dass wir stärker dazu übergehen, nicht mehr das Problem zu behandeln, wenn es schon im Brunnen gefallen ist, sprich, wenn der Mensch schon pflegebedürftig ist, sondern dass wir uns sehr viel stärker darauf fokussieren, die Pflegebedürftigkeit gar nicht erst eintreten zu lassen. Nicht nur, weil das natürlich irgendwie finanziell besser wäre, wenn weniger Menschen pflegebedürftig werden, sondern weil es einfach dem Einzelnen auch hilft, wenn er gesund, möglichst lange gesund, selbstständig zu Hause auch alt werden kann und die Pflegebedürftigkeit gar nicht erst eintritt. Also wenn wir in die Richtung stärker uns fokussieren, dann glaube ich, ist allen geholfen, nicht nur den Pflegekassen, sondern auch dem Einzelnen an sich. Deswegen, das wäre schon mein Wunsch, dass wir da den Fokus auch entsprechend setzen.
Na, das wünschen wir doch jedem. Es geht eben nicht nur um Reformen und Zahlen, sondern auch um Würde, vor allem um Würde, um Respekt und um die Frage, wie wir als Gesellschaft miteinander umgehen wollen. Also, liebe Frau Staffler, ich darf Ihnen herzliches Dankeschön aussprechen. Es war ein sehr offenes, sympathisches Gespräch in ein Thema oder über ein Thema, das ja oft zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Das haben wir heute wieder ein bisschen ändern können. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und wünsche Ihnen ein gesundes 26 wollte ich schon sagen. Alles Gute für die Zukunft und dass Sie sich weiterhin so gut für die Pflege engagieren.
Vielen lieben Dank. Hat mir viel Spaß gemacht und vielen Dank, dass wir das Thema mal auf die Agenda heben durften.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchtern-bis-nüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.